Wie reich beschenkt uns doch der Herr mit seinem Lebenswort. Da öffnet sich ein Gnadenmeer, Erbarmen kommt von dort. Sein Geist, der neues Leben schafft, quillt in die Zeitlichkeit, schenkt unserer Schwachheit Gottes Kraft und seine Herrlichkeit. Welch reich Beschenkte sind wir doch, wenn er sich offenbart. Dann willst du nichts mehr anderes noch als einzig seine Art. Sein Wesen, seiner Weisheit füll erfasst dich wunderbar. In seinem Frieden werd ich still und endlich werd ich wahr. Und darum bitten wir dich auch jetzt, Herr Jesus Christus, dass du uns so beschenkst durch dein Wort, dass wir wahr werden vor dir, dass du wegnehmen kannst, was uns quält, und schenken kannst, was uns fehlt. Segne du unsere Schwester dazu. Beschenk uns mit Offenbarung, wie es nur dein Geist vermag. Wir danken dir. Du lässt uns niemals unbeschenkt gehen, wenn wir zu dir kommen. Danke für deine Gegenwart. Amen.
So. Ich habe versucht, große Linien zu finden, denn was wir jetzt lesen, das ist sehr kompliziert. Und ich mache das hoffentlich weder kompliziert, weniger kompliziert, denn der arme Mose geht bergauf und bergab und bergauf und bergab und er ist kurz da und er ist länger da und ist kurz. Ich war bei der Vorbereitung total durcheinander. Ich denke, warum bleibt der Mann nicht entweder oben oder unten? Ja. Heute Abend fangen wir an bei 2. Mose 19 und ich versuche eine Brücke zu schlagen, nicht erschrecken, von 2. Mose 19 bis 24, das sind ja 5 Kapitel. Aber wie gesagt, die große Linie, es sind die Kapitel, wo Gott seinen Kindern die 10 Gebote gibt und auch viele andere Anweisungen und es findet auch die Bundesschließung statt zwischen Gott und seinem Volk. Es ist eine sehr spannende Geschichte, die auch eine Spannung in sich trägt, eine fast unerträgliche Spannung. Warum? Weil wir in diesen Kapiteln in Gott begegnen, erstens dem ehrfurchtgebietende, furchtbare Gott. In diesen Kapiteln begegnen wir dem ehrfurchtgebietende, furchtbare Gott, der sich in Blitz und Donner und Feuer offenbart. Und wenn ich hier ein Kernwort sagen müsste, dann würde ich sagen Entfernung. Komm nur nicht nahe. Man darf auch nicht nahe kommen. Der Berg Sinai, wo es heute rum geht, oder Horeb, das ist derselbe Berg gewesen, wird abgegrenzt, damit die Menschen nur nicht nahe kommen. Also der furchtbare Gott, Kernwort Entfernung. Wir begegnen aber in diesen Kapiteln auch dem liebevollen, zarten Gott. Der Gott, der in der Mitte seines Volkes wohnen will und der seine Kinder sucht. Wir hören das auch im Neuen Testament, wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch erquicken. Kernwort, der liebevolle, zarte Gott, Nähe. Also auf der einen Seite haben wir Entfernung, andere Seite Nähe und es ist derselbe Gott, der furchtbare Gott, der zarte Gott. Entfernung, Nähe und dann die Brücke. Es geht hier auch um die Berufung des Volkes Gottes. Sie sollen ein Volk sein, heißt es später, wir werden das lesen, Gott zum Eigentum. Sie sollen ein Volk sein, Gott zum Eigentum. Und wenn ich hier ein Kernwort sagen müsste, dann wäre das Absonderung oder Hervorragung, auffallen. Jemand hat mal gesagt, eine Absicht des Gesetzes, es geht ja hier auch um die 10 Gebote, eine Absicht des Gesetzes war es, Israel eine einzigartige moralische und geistliche Stellung unter den Völkern zu verleihen. Sie sollten ein Volk zum Zeugnis Gottes sein. Also wenn ihr nur das heute euch merkt, ist okay. Aber es wäre schon schade. In 2. Mose 19, im 3. Monat nach dem Auszug aus Ägypten, so fängt es auch an in 2. Mose 19, kommt Gottes Volk aus Rephidim, da haben wir ja heute Morgen aufgehört, da haben sie ja gekämpft gegen den Amalekiten, kommen sie in die Wüste Sinai und lagern sie sich dem Berg gegenüber. Vers 1 bis 2. Unser Thema ist heute Mose und der Sinai. Der Sinai ist Moseberg. Oder eher, es ist Gottes Berg. Bei diesem Berg hat Mose die Schafe seines Schwiegervaters gehütet. Hier wurde er gerufen. Hier wurde er, der Hirte, zu einem Dienst als Retter und Führer des Volkes berufen. Und hier hat Gott gesagt, dass er nach der Befreiung des Volkes gerade an diesem Ort mit dem Volk stehen würde, wurde heute schon gesagt. Ich sage es noch einmal, 2. Mose 3, Vers 12. Wenn du, Mose, das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Damals hat sich das angehört als etwas Menschunmögliches und das war es auch. Und jetzt steht er da, mit diesem Volk. Er als Retter Israels, er auch als Mittler. An diesem Berg hat Gott seinen Bund mit Mose geschlossen, das kommt ja noch später. Hier hat er die 10 Gebote und die Verordnungen bekannt gemacht. An diesem Berg hat Mose 40 Tage verbracht, nicht nur einmal, sondern zweimal. Hier hat sich Gott auch ganz persönlich an Mose offenbart und ein paar dieser Momente werden wir heute Abend betrachten. Übrigens, hier hat sich Gott auch an Elia offenbart, viele Generationen später. Es ist der Berg Gottes, der Horeb oder der Sinai. Ab 2. Mose 19 ist es, wie gesagt, ein Auf und Ab. Mose steigt auf den Berg, er kommt wieder hinunter, er steigt wieder hoch, er bleibt 40 Tage oben, geht später wieder, bleibt wieder 40 Tage und Nächte dort. Er ist mal mit den Ältesten oben, er ist mal mit Josua oben, er ist mal alleine oben, ist manchmal verwirrend. Dass man sich fragt, war er jetzt oben oder unten? Haben die Leute Gott jetzt unten sprechen gehört oder war Mose doch halbwegs oder ganz oben? Es ist manchmal verwirrend. Aber in 2. Mose 19 passiert das, dass Gott zum ersten Mal Mose auf dem Berg Sinai zu sich ruft. Und warum tut er das? Weil er Mose vorbereiten will auf dieses große Ereignis der Bundesschließung, die in 2. Mose 24 stattfindet. Und Gott macht Mose gleich klar, dass was ihm bevorsteht, enorm ist. Mose soll dem Volk, den Kindern Israels oder Jakobs, sagen, dass sie sich auf diesen Moment sehr sorgfältig vorbereiten sollen. Mose soll sie heiligen. Das ist ganz interessant. Mose hat hier eine Priesterrolle. Es war zu dieser Zeit noch keine Priesterschaft in Israel eingeführt worden. Das geschah erst später. Und Mose hat hier die Priesterrolle. Die Menschen sollen ihre Kleider waschen. Aber trotz dieser Handlungen, Heiligung, Reinigung, dürfen sie den Berg selbst nicht nähern. Sie dürfen ihn nicht einmal anrühren. Wer das macht, ob Mensch oder Tier, wird sterben. Und darum soll Mose dem Volk eine Grenze ringsum den Berg setzen. Der furchtbare Gott. Kernwort Entfernung. Man bekommt 2 Tage, um sich vorzubereiten auf die Begegnung mit Gott. Männer dürfen in diesen Tagen auch nicht mit ihren Frauen schlafen. Man wird für und zu Gott abgesondert und eine jede Person wird geheiligt. 1,5 bis 2 Millionen Menschen, die sich hier vorbereiten. Das muss eine totale Aufregung gewesen sein. Bei mir in der Bibel, in meiner Übersetzung, steht über Kapitel 19 die Berufung und die Vorbereitung des Volkes, vielleicht bei Ihnen auch. Gott ruft Mose vom Berg aus zu in Vers 3 und sagt ihm, was er zum Haus Jakobs sagen soll. Und das Erste, da ist der zarte Gott. Vers 4, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Ihr habt gesehen, was ich für euch getan habe und wie ich euch getragen habe. Und wir haben heute Morgen gesehen, dass sich das Volk das nicht so oft bewusst war, dass Gott sie trug, dass sie eher das Gefühl hatten, sie kamen zu Gott. Und Gott hat nicht gut für sie gesorgt. Und dann sagt Gott, dann kommt die Berufung in Vers 5, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet, Voraussetzung und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Das ist Gottes Botschaft an sein Volk. Und dann erklärt er das noch ein bisschen näher. Er hat gesagt, ihr sollt mein besonderes Eigentum sein. Und dann in Vers 6, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und das ist, was Mose dem Volk sagen soll. Das ist das wesentliche Thema immer wieder in der Bibel, die Bestimmung des jüdischen Volkes. Sie sind und bleiben Gottes besondere Eigentum. Daran können wir nichts verändern. Sie sind aus allen Völkern auserwählt worden von Gott. Sie sind sein geliebtes Volk und sie bekommen hier drei Titel. Sie sind Gottes besonderes Eigentum. Sie sind ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Ich kann nicht allzu tief auf dieses Thema eingehen, weil es in diesen Tagen vor allem um Mose geht. Aber ich möchte Sie raten, mal nachzuforschen in der Bibel, was Gott über dieses Volk zu sagen hat. Sie haben das leider nicht geschafft, so zu leben, wie Gott es wollte. Aber sie haben damit nicht ihre besondere Position verloren. Wir dürfen aber wegen des Ungehorsams dieses Volkes dazukommen, wir, die wir Christen, Gläubige aus den Heiden sind. In Johannes 1 heißt es, dass Jesus zu den Seinen gekommen ist, aber die Seinen haben ihn nicht aufgenommen. Jesus ist an erster Stelle für die Juden gekommen, für Gottes Volk, aber sie haben ihn nicht aufgenommen. Und wenn wir das immer wieder lesen im Neuen Testament, vor allem natürlich auch im Römerbrief, dann verstehen wir, wie wunderbar das ist, dass wir dazukommen durften. Dazu und nicht anstatt. Dazu. Nicht anstatt. Es gibt in christlichen Gemeinden eine Lehre, wo es heißt, dass die Christengemeinde jetzt die Gemeinde Christi ist und dass die Juden nicht mehr mitzählen für Gott, weil sie ungehorsam waren. Sie bleiben Gottes besondere auserwählte Volk. Wir haben auch eine Verantwortung ihnen gegenüber. Haben wir. Und die haben wir nicht immer wahrgenommen, oder? Und auch heute wird Gottes Volk bedroht. Und verfolgt und gehasst, noch immer. Interessant ist aber, dass das, was hier dem Volk Gottes gesagt wird, im Neuen Testament auch von Petrus gesagt wird, und zwar in 1. Petrus 2, Vers 9. Petrus ist dazu berufen gewesen, um seinem eigenen Volk das Evangelium zu verkündigen, aber sein Brief ist dennoch nicht exklusiv für Juden gemeint, sondern auch für Gläubigen aus den Heiden. Und damit gelten die Worte Gottes auch für uns. Und eigentlich sagt Petrus in 1. Petrus 2 genau das, was wir hier lesen. Wir müssen das nicht einmal nachlesen oder aufschlagen. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Auch wir. Auch wir. Wir haben jetzt dieselbe Berufung. Als Heiden, Christen, die dazugekommen sind, haben wir dieselbe Berufung. Es bedeutet, dass auch wir abgesondert sind, dass auch wir in der Welt sind, aber nicht von dieser Welt. Wir gehören dem Allmächtigen und das soll deutlich werden. Man soll uns das ansehen, dass wir anders sind, weil wir anders denken, anders entscheiden, anders leben. Und diese Dinge werden aus der Beziehung zu Gott. Wir werden anders. Ich denke manchmal, was merken meine Nachbarn davon, dass ich Christ bin? Außer, dass mein Auto am Sonntagmorgen nicht vor der Tür steht. Was merken die? Was merken ihre Kolleginnen, wenn sie, oder Kollegen, wenn sie arbeiten, oder die Menschen in der Straße davon, dass sie Christ sind? Wir sind dazu berufen, aufzufallen. Wir wollen lieber am wenigsten überhaupt nicht auffallen. Aber wir sind dazu berufen, aufzufallen, im guten Sinne. Und Gott will uns das schenken, dass wir solche Menschen werden, die auch auffallen. Nicht, weil wir jetzt ganz groß sind und ganz wichtig sind, sondern weil er durch seinen Heiligen Geist in uns verändert. Und es sichtbar wird, dass wir nicht dieser Welt gehören, sondern Gott gehören. In 2. Mose 19, Vers 7 sagt Mose den Ältesten des Volkes, was Gott ihm gesagt hat: Ihr sollt vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Und die Reaktion ist total positiv. Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Diese Menschen meinen das immer ernst. Wirklich. Bin davon überzeugt. Sie meinen das ernst. Aber wenn es darauf ankommt, dann sieht es anders aus, wie auch bei uns. Und Mose überbringt diese gute Nachricht an Gott und Gott sagt ihm, dass er jetzt in einer dichten Wolke zu Mose kommen will und so laut mit ihm sprechen wird, dass das Volk mithören kann. Vers 9 in 2. Mose 19, da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündigte dem Herrn die Worte des Volkes. Und dann steht bei mir in der zweiten Hälfte von Kapitel 19 die Erscheinung des Herrn auf dem Sinai. Und ich lese das mal ein bisschen vor. Vers 16. Es geschah, als der dritte Tag kam, das Volk ist bereit, ist geheiligt, ist gereinigt, der Berg ist abgegrenzt, sie stehen vor dieser Grenze. Es war noch früh am Morgen, da erhob sich ein Donnern und Blitzen. Und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf, aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Hätte ich das gern miterlebt? Hätten Sie das gern miterlebt? Einige sagen ja. Es hört sich doch ein bisschen beängstigend an, das Ganze, oder? Der furchtbare Gott. Der heilige Gott, Berge, die beben. Sowas hat tatsächlich Elia auch mitgemacht am selben Berg. Ein Erdbeben, ein Sturm, alles Mögliche, Naturgewalt. Und das hier ist Naturgewalt, aber es ist ein übernatürlicher Gewalt. Weil der Herr in Feuer auf den Berg herabsteigt, in Vers 18. Der Sinai raucht Gottes Majestät. Und Gottes Macht sind sichtbar und hörbar. Und die Hörner schallen immer lauter. Hier ist das Ramshorn gemeint, das bei besonderen Gelegenheiten geblasen wurde, wie zum Beispiel bei der Einnahme von Jericho. Viel später. Und mitten im Allegetue führt Mose das erschreckte Volk Gott entgegen und sie stellen sich unten am Berg auf in Vers 17. Und hier sehen wir Mose als Mittler. Er bringt das Volk zu Gott. Er steht zwischen Gott und seinen Kindern, so wie Jesus später. Er, Mose, wird letztendlich als Einziger ganz hinaufsteigen, um Gott dort zu begegnen. In Vers 20 ruft Gott Mose auf den Gipfel des Berges und dann heißt es, und Mose stieg hinauf. In Vers 21, da ist das Hin und Zurück, sagt Gott ihm, dass er zum Volk zurückkehren soll, um es zu ermahnen, dass sie nur nicht zu nahe kommen. Und den Priestern wird noch einmal extra gesagt, dass sie sich heiligen sollen. Und in Vers 25 steigt Mose dann auf den Berg. Den Priestern. Es gab noch keine Priesterschaft. Sehr wahrscheinlich sind das die Ältesten, sind das Vornehmen des Volkes gewesen, die das, die Stämme vertreten haben. Und jetzt versuchen wir uns das mal bildlich vorzustellen. Das frage ich immer, oder? Dass wir uns das vorstellen, Donner, Blitzen, Feuer, Rauch, ein Berg, der bebt und dann die Wolke. Dann die Wolke, Rauch und später eine Wolke, die wir öfters im Alten Testament wahrnehmen. In 2. Mose 20, da gibt Gott dem Volk die 10 Gebote vom Berg aus. Und dann reagiert das Volk ganz klar, wenn die 10 Gebote alle erwähnt wurden, dann sagt das Volk, das nimmt in Vers 18 von 2. Mose 20 das Donnern, die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Und als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Und er sprach zu Mose, rede du bitte mit uns. Wir wollen dich hören, aber Gott soll nicht mehr mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Bitte rede du mit uns. Und Mose antwortet mit einem wunderbaren Wort, fürchtet euch doch nicht. Der furchtbare Gott, aber fürchtet euch nicht. Ja, die 10 Gebote, 2. Mose 20, 8 davon sind Verbote. Du sollst nicht, oder wie es Maike heute sage, du wirst nicht. Und 2 sind Gebote. Und interessant ist, auffallend, wichtig, dass Gott sich dann am Anfang auch vorstellt, in Vers 20, in Kapitel 20, bevor er die 10 Gebote gibt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Das muss immer wieder dem Volk gesagt werden. Immer wieder muss Gott seinem Volk daran erinnern, wer er ist, der furchtbare Gott. Und der zarte Gott, der furchtbare Gott, der Ägypten geschlagen hat, der zarte Gott, der sein Volk gerettet hat. Das Volk, das sein Eigentum ist. Und jetzt kommen die 10 Gebote und ich werde sie nicht lesen. Wir kennen sie, wir können sie später nochmal nachlesen. Sie sind gut für uns. Auch wenn es 8 Verbote gibt und 2 Gebote, sie sind gut für uns. Sie haben der antiken Welt Zivilisation gebracht. Sie haben der antiken Welt Zivilisation gebracht. Sie haben Europa Zivilisation gebracht. Früher war es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nach Gottes Gesetz wird es anders. Man soll seine Eltern ehren, man darf nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen. Man darf kein falsches Zeugnis reden gegen seinen Nächsten. Man soll nicht begehren, was anderen gehört. Und alle diese Dinge, vielleicht nicht mehr alle, aber diese Dinge sollten wir im Gesetz unseres Landes zurückfinden. Denn dann wird es einem Land gut gehen, wenn es Gottes Gesetze hält. Und gerade da geht es so schief, oder? Wir wissen es, wer tötet, hat mit Folgen zu rechnen. Wir dürfen unseren Nächsten keinen Schaden zufügen. Jesus fasst das natürlich so zusammen. Man soll seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Aber wir merken, dass diese Gebote unter uns bzw. in unserer Gesellschaft immer weniger geachtet werden. Wir merken, dass Menschen aggressiver werden. Dass man auf der Straße oder wenn man beim Geschäft, wenn da jemand ist und der wäre vordrängend, dass man geschlagen werden kann. Gibt es das bei euch auch? Bei uns gibt es das. Wir merken, wie Menschen sich anpassen. Wir merken, dass man Abtreibung als etwas Gutes betrachtet. Eine gute Lösung für ein Problem. Wir merken, dass Euthanasie praktiziert wird. Der Mensch wird autonomer. Der Mensch will selbst entscheiden. Der Mensch will Herr über sein Leben sein. Ich hatte da eine schwierige Situation vor kurzer Zeit. Meine gegenüberin Nachbarin ist sehr schwer krank gewesen. Ich habe sie begleitet, ein bisschen für sie gesorgt, wie das ging, mal Essen gebracht, mit ihr gesprochen. Sie wollte nichts vom Glauben wissen. Und eines Tages sagte sie mir, ich habe jetzt das Euthanasieformular bei mir zu Hause und ich möchte gerne, dass du das mit mir durchnimmst. Oder darfst du das nicht wegen deines Glaubens? Und dann sagte ich ihr, ich darf sehr viel, aber ich würde das nicht machen. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und es war so hart und ich könnte wirklich weinen um meine Nachbarin, dass sie einfach über ihr Leben bestimmte, dass sie auch nicht offen dafür war, dass es einen Gott gibt, dass ich sie oft gefragt habe, aber was meinen Sie, dass jetzt geschieht, wenn Sie sterben? Sagt sie, ach Kind, wir werden sehen. Und eines Tages war es soweit und dann sind die Verwandte gekommen, die hatten einen Ballon so mit Helium gefüllt. Und sie sind vor dem Fenster gestanden, wo sie gelegen ist im Haus und die haben den Ballon losgelassen, damit sie sehen konnte, wie schnell das geht. Und dann wurde der Arzt gerufen, hat sie gesagt, er soll sich doch ein bisschen beeiligen, denn länger warten will sie nicht. Und dann war ihr Leben vorbei, Euthanasie. Die Rechtsbestimmungen Gottes, die gelten schon lange nicht mehr, oder? Und wir Christen sollten uns, wenn möglich, womöglich zu Wort melden. Vielleicht mit Leserbriefe in der Zeitung oder wie halt. Wir sollten uns zu Wort melden. Wir sollten das nicht geschehen lassen. Wir sind Gottes Eigentum. Und wir haben den Auftrag, hervorzuragen, aufzufallen, weil wir anders sind und weil wir ja, das Gute haben wollen. Die 10 Gebote sind gut, die haben uns Zivilisation gebracht. Und wenn man die 10 Gebote aufgibt, wird es uns immer nur schlechter gehen. Dann zählt ein Menschenleben nicht mehr. Dann wird die Liebe auch verschwinden. Wo bleiben wir denn? Und Gott hat uns, die wir hier sitzen, berufen. Nicht um gemütlich mit ihm zu leben, zu sagen, wie gut geht es uns, sondern um aufzustehen und uns zu Wort zu melden und aufzupassen. Was ist hier los? Was ist in dieser Welt, wo ich lebe, in meiner kleinen Umwelt? Was ist dran? Was ist nach Gottes Willen und was nicht? Und was verlangt Gott von mir? Ja, 2. Mose 24. Wir haben die Rechtsbestimmungen, lassen wir jetzt mal sein. Das gibt sehr viele. Und wenn man da liest, dann sieht man, wie Gott sorgfältig mit Mose geredet hat über alle Lebensbereiche. Da geht es um Tiere, da geht es um Menschen, da geht es um Nachbarn, da geht es um alles. Knechte, Sklaven, da geht es um alles bei den Rechtsbestimmungen oder Anordnungen, Verordnungen, die Gott, da geht es um Körperverletzungen, da geht es um alles. Sozial, zivil, religiös. Gott hat an alles gedacht. Nächstenliebe. Und dann in Kapitel 24 folgt die Bundesschließung. Und Mose soll mit seinem Bruder Aaron, dessen 2 Söhne und 70 Ältesten zum Herrn. Und er sprach zu Mose, Kapitel 24, 1, steige herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Betet an von Ferne, kommt her zu mir, aber bleibt ferne. Der furchtbare Gott. Aber Mose allein soll sich zu dem Herrn nahen. Er war der Freund. Er hatte eine besondere Berufung. Er war der Mittler. Und er wird jetzt auch der Gesetzesgeber, ist er jetzt geworden, weil er diese Gesetze Gottes von Gott bekommen hat für das Volk. Nur Mose soll sich zu dem Herrn nahen, jene sollen sich nicht nahen und das Volk soll nicht mit ihnen heraufkommen. Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Und das Volk antwortete einstimmig und sprach, alle die Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Das finde ich so faszinierend. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Kann das auch nicht so richtig herausfinden. Mose hat alle Worte des Herrn niedergeschrieben. Wie ist das vor sich gegangen? Die Bibel macht klar, dass Engel bei der Gesetzesgebung Gottes an sein Volk am Berg Sinai mitgewirkt haben. Aber erklärt nicht weiter, wie das war. Apostelgeschichte 7, 38 ist die Rede von Engeln, die mit dabei waren, mitgewirkt haben. Apostelgeschichte 7, 53, Galater 3, 19. Wir wissen es nicht genau. Aber in Vers 4 heißt es dann, dass Mose früh am Morgen aufstand und einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine für die 12 Stämme Israels errichtete. Hier wird die Einheit des Volkes proklamiert. 12 Steine, 12 Stämme. 40 Jahre später wieder. Wenn Josua mit dem Volk durch den Jordan zieht und auch 12 Steine errichtet für die 12 Stämme Israels. Und Jahrhunderte später auch Elia am Berg Karmel, wenn er vor den Baal-Propheten steht und entdeckt, dass es da oben auf dem Karmel ein Altar für Gott gegeben hat, das niedergerissen wurde, weil der Götzendienst im Nordreich so stark sich entwickelt hat. Und dann nimmt er auch 12 Steine und baut das Altar wieder auf. 12 Steine. Und dann wird in 2. Mose 24 geopfert. Mose, Vers 5, sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen. Aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Und darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes, das Gesetz. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Und Mose nahm das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Seht, das ist das Blut des Bundes. Bekannte Worte, oder? Da nahm Jesus den Kelch und dankte, gab ihnen, seinen Jüngern, denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Matthäus 26, 27, 28. Die Mose-Geschichte, ich habe das am Anfang gesagt, ist das Evangelium. Zeigt uns das Evangelium im Alten Testament. Unheimlich spannend. Der alte Bund aufgrund des Gesetzes, hier. Er nahm das Buch des Bundes, Vers 7, und las es vor den Ohren des Volks. Der neue Bund aufgrund der Gnade Gottes durch Jesus Christus. Ja. Und dann steigen Mose, Aaron, dessen Söhne und 70 von den Ältesten auf den Sinai. Und dann dürfen sie Gott sehen. Das ist auch so faszinierend. Vers 10, sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Wunderliche Sachen, oder? Es ist aber nur der Anfang. Denn in Vers 12 spricht der Herr zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort. Er wird 40 Tage und Nächte bleiben. Bleibe dort, so will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Die Tafel Gottes waren von Gottes Hand beschrieben. Gott hat geschrieben. Gott hat das Ganze vorbereitet und Mose darf die Tafeln des Zeugnisses, so wurden sie auch genannt, oder die Tafeln des Bundes, abholen. Aber er wird 40 Tage oben bleiben. Stellen Sie sich das mal vor. Und er nimmt dann Josua mit. Hier heißt Josua sein Diener. Wir haben Josua in Rephidim gesehen, als Anführer des Heeres bei dem Kampf gegen den Amalekiten. Der Mann ist inzwischen ein Diener, der Assistent Mose geworden. Und das wird er 40 Jahre bleiben, finde ich beachtlich. Dass man 40 Jahre lang der zweite Mann ist und das auch in Ordnung findet. Und wenn der 80 ist, dann darf er. Gott hat wirklich eigene Auffassungen über Alter, über das Alter. Es ist übrigens auffallend, dass so zwischendurch, dass Mose immer wieder treue und fähige Menschen um sich herum hatte. Die Zweierschaft mit Josua ist natürlich ganz besonders. Wir haben aber auch Miriam gesehen, wir haben Aaron und Hur gesehen in Rephidim, als sie gebetet haben. Es gab seinen Schwiegervater Jethro, der ihm auch mal einen guten Rat gab, nicht alles selbst tun zu wollen, sondern zu delegieren. Es gab die Ältesten und so weiter. Und jetzt bleiben die Ältesten zurück. In Vers 13, er hatte zu den Ältesten gesagt, Josua geht noch mit, erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen. Seht, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Angelegenheit hat, der wende sich an sie. Delegieren. Und das wird nicht gut ausgehen, dieses Mal. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Das muss fantastisch gewesen sein. Aber irgendwie auch wieder beängstigend, oder? Dass man 6 Tage ganz alleine auf einem Berg ist und wartet. Und dass der Berg bedeckt ist von einer Wolke 6 Tage lang und dass du da sitzt und denkst, und jetzt? Dass Josua auch schon nicht mehr dabei ist, die Ältesten sind zurückgekehrt, er ist alleine. Mose und der Sinai, das war sein Begegnungsort mit Gott. Und Gott ruft ihn von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Die haben unten gesessen mit ihren Ferngläsern. Was ist da oben los? Wow! Ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel. Und Mose aber ging mitten in die Wolke hinein. Der Mann wagte was, oder? Gott war schon weit mit ihm gekommen. Der geht in eine Wolke. Kennt ihr das, wenn ihr Auto fährt und auf einmal ist es schwarz? Ja, wo bin ich? Ich sehe nichts mehr. Und Mose geht mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg. Und Mose blieb 40 Tage und Nächte auf dem Berg. Das ist lange. In diesen Tagen bekommt er auch weitere Anleitungen für die Stiftshütte. Für den Bau der Stiftshütte, für ihre Ausstattung, für ihre Einrichtung. Die Stiftshütte war der mobile Tempel, der mitgereist ist und war das Zeichen dafür, dass Gott in der Mitte seines Volkes mitgehen wollte. Und Mose hat viele Anweisungen bekommen, auch für die Kleidung des hohen Priesters, wie für die Einsetzung der Priester. Eine ganze Liste, die erst in Kapitel 31 abgeschlossen, abgerundet wird. Und ich werde darüber nichts sagen, weil uns Andreas am Montag die Stiftshütte erklären wird. Und ich finde das, wir haben das letzte Woche auch erlebt, ein Höhepunkt der Woche. Echt. Ein Höhepunkt der Woche. Die Stiftshütte, der mobile Tempel. Damit, hat Gott gesagt, ich in ihrer Mitte wohne. Es war weit mehr als ein Zelt. Es war ein Heiligtum, worin sich auch die Bundeslade befand, mit darin die 2 Tafeln, mit den 10 Geboten. Und immer wieder ist das das Thema in der Wüste und jetzt auch am Berg Sinai. Gott will in der Mitte seines Volkes leben. Er hat sich dieses Volk zum Eigentum gewählt. Er will auch bei ihnen sein. Und hier ist das Wunder unseres Gottes, der furchtbare Gott, der zarte Gott, der auch heute bei uns sein will. Und noch viel tiefer. Denn das heißt im Johannesevangelium, dass als Jesus kam, dass er unter uns gelebt hat, gewohnt hat. Johannes 1. Aber eigentlich steht da, er hat unter uns gezeltet. Hier wird das Wort verwendet für die Stiftshütte. Jesus hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dann sind wir das neue Zelt Gottes geworden. Ihr seid mein Tempel. Und der Heilige Geist ist bei uns eingezogen. Das ist für heute Abend viel zu viel. Das können wir nicht mehr fassen, oder? Das ist zu groß. Dafür haben wir heute zu viel gehört. Inzwischen, ja, das will ich auch sagen, was heute so anders ist. Wir sehen hier alle diese Anweisungen, was man darf und was man nicht darf und wie man Gott nähern darf und wie man Gott eben ferner von ihm bleiben soll und das eigentlich nur Mose. Und wie fantastisch ist das, dass das heute ganz anders aussieht, dass wir einen hohen Priester haben, der selber als Opfer gedient hat, dessen Blut vergossen wurde, damit Gott in unserer Mitte sein kann und damit wir freimütig durchmarschieren dürfen zum Thron der Gnade. Darüber wird Andreas mehr sagen. Und inzwischen vertieft sich die Beziehung zwischen Mose und Gott immer mehr. Immer mehr. Natürlich, die 40 Tage werden dazu beigetragen haben. 2x40 Tage. Aber auch die ganze Wüstenwanderung, wo Gott immer wieder mit Mose gesprochen hat, wo Mose auch mal seine Verzweiflung ausgeschrien hat, wo Gott auch seine Verzweiflung ausgesprochen hat, wo sie als Freunde miteinander geredet haben, wo Gott gesagt hat, ich will nicht mehr weiter mit diesem Volk und Mose gesagt hat, das kannst du nicht machen, es geht um deine Ehre. Und wenn du jetzt hier aufhörst und dein Volk vernichtest, ja, dann werden alle Völker sagen, also dieser Gott hat sein Volk aus Ägypten geholt und dann konnte er nicht mehr. Dann war er auf einmal hilflos. Ja, Mose und der Sinai, 40 Tage bei Gott. Und irgendwann, morgen kehren wir wieder dann zurück, aber ich gehe jetzt ein bisschen voran, ich überschlage etwas. Und da sagt Mose zu Gott in Vers 18 von Kapitel 33, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Die Beziehung hat sich vertieft. Mose verlangt immer mehr nach Gott. Man kann das auch vorstellen. Er ist auch total frustriert, sind wir ehrlich, über das Volk. Manchmal geht's, aber meistens geht's nicht. Und dieser Mensch muss einsam gewesen sein. Ich denke, dass manche Pastoren in Gemeinden auch einsam sind. Vor allem die, die eine Vision haben, die die Träume träumen. Manche Pastoren sind auch total frustriert, weil ihre Truppe einfach nicht in Bewegung zu bringen ist. Weil sich niemand meldet, um mitzumachen, weil niemand wirklich froh ist, weil sie am Sonntag da sitzen, weil sie eben da sitzen müssen. Der Bibelkreis, bei uns in der Gemeinde muss ich ganz ehrlich sagen, der Gebetskreis ist der Moment, wo am wenigsten Menschen sind. Noch immer. Bibelkreis geht noch gut. Aber das muss doch für Pastoren frustrierend sein. Und so war das für Mose auch und er will immer mehr bei seinem Gott sein. Und dann kommt auch diese Frage, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Kennen Sie, kennt ihr dieses Verlangen? Ich will mehr von Gott. Kennen Sie das? Oder sind Sie zufrieden, so wie es ist? Mose sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt ihm in Vers 20, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Ja, aber dann sagt er, weißt du, ich will all meine Güte, Vers 19, vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und ich will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und dann sagt der Herr in Vers 21, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Das hat auch eine geistliche Bedeutung, oder? Was haben wir gesagt? Das heißt in 1. Korinther 10, Vers 4, dass Jesus mitgezogen ist mit dem Volk in der Wüste. Und dass er in 1. Korinther 10, ich denke Vers 4, dass Jesus mitgezogen ist, dass sie von ihm ernährt wurden, dass er ihr Wasser war, ihr Leben war. Und hier sagt Gott, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und ich will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Denn wenn du mich ganz siehst, das würdest du nicht überleben. Ich will trotzdem so nah wie nur möglich kommen und du sollst dich ein bisschen verbergen und ich werde dich dann mit meiner Hand bedecken und wenn ich dann meine Hand zurückziehe, Vers 23, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Wunderlich. Kostbar. Kostbar. Und so ist das auch geschehen in Vers 6 von Kapitel 34. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief. Er rief seinen Namen aus. Er hat sich an Mose offenbart. Ich bin der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist. Langsam zum Zorn, langsam zum Zorn. Und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, auch das. Sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Wenn ihr das nicht versteht, aufheben, denn Andreas macht eine Stunde für schwierige Fragen. Ich bin nicht dafür die geeignete Person. Er ist die geeignete Person. Aufheben, wenn Sie denken, was ist hier los? Und vor allem jetzt mal hören, dass Gott vorübergeht, dass Gott Mose entgegengekommen ist und sich gezeigt hat. Und später lesen wir, als Mose dann nach diesem Ereignis von dem Berg herabsteigt, in Kapitel 34, 29. Da hat er die zwei Tafeln des Zeugnisses bekommen, darum geht's morgen. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte.
Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichtes strahlte, da fürchten sie sich, ihm zu nahen. Aber Mose rief sie. Und sie wandten sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und Mose redete zu ihnen. Und danach traten alle Kinder Israels näher, und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte, auf dem Berg. 35. Die Kinder Israels sahen das Angesicht Mose, dass die Haut desselben strahlte. Und Mose legte eine Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit Gott zu reden. Ein strahlendes Angesicht, die Haut. Ich denke, ich habe versucht, mir das vorzustellen. Wie ist das gewesen? Vielleicht ist das so, wie wenn man zu lange in der Sonne ist. Und dann ist das Gesicht so rot, es flammt. Es sind fast wie Flammen, oder? Man spürt das auch. Als Jesus bei der Verklärung strahlte, dann war das von innen aus. Denn er ist das Licht. Ich denke, bei Mose war das die Abspiegelung. Gottes Herrlichkeit hat sozusagen auf ihn abgefärbt, obwohl der Mensch auch immer mehr von innen strahlte. Denn so ist das, wenn der Heilige Geist in uns lebt, wird das sichtbar. Ich finde das eine so rührende, ergreifende Geschichte, dass man an einem Menschen sehen kann, dass er bei Gott war, weil er strahlt, die Haut seines Gesichtes. Und da kommt wieder die Frage, sieht man das, dass sie Gott gehören? Es gibt Menschen, bei denen sieht man das. Sehr oft an den Augen, oder? Ich sehe jetzt Else, ich muss wieder die alte Geschichte erzählen von meinen Freunden in Österreich. Du weißt es, Noldi Pfeiffer, habe ich das hier schon erzählt? Vielleicht, nein, ich erzähle unheimlich gerne diese Geschichte. Noldi Pfeiffer, ein Mann, der beim Bibellesebund arbeitete, Kinderevangelist war mit seiner Frau Barbara. Ich wohnte in der Zeit auch in Österreich, machte Studentenarbeit, war 22, 23, die waren recht alt, die waren schon über 50. Und ich habe sie unheimlich gerne besucht, da wurden immer Apfelkuchen gebacken oder Strudel, als ich kam, oder Germknödel mit Mohn und Butter. Und dann haben wir geredet, dann habe ich von der Studentenarbeit geredet und von allem, was wir getan haben und so. Und dann hat Noldi irgendwann die Frage gestellt, und Noel, was ist eigentlich zwischen dir und Gott passiert in der letzten Zeit? Was hat sich da getan? Was hast du Neues von ihm entdeckt? Von ihm, nicht über ihn, von ihm. Was hat sich getan? Es war eine schwierige Frage. War auch ein bisschen eine peinliche Frage, denn ich wusste das nicht so richtig, weil es einfacher ist, für Gott zu rennen, als mit ihm zu wandeln, oder? Einfacher, für Gott da zu sein, als bei ihm zu sein. Aber dieser Mensch, dieser eine Mensch, durfte diese Frage immer wieder stellen. Weil ich bei ihm sah, dass er Gott lieb hatte und dass er mit Gott wandelte und dass er ihn kannte. Und von daher durfte er diese Frage stellen. Er war ein so besonderer Mensch, wenn ich anfange, über ihn zu reden. Darf ich euch eine kleine Geschichte von ihm erzählen? Er war schon älter und da hatte er Herzbeschwerden. Und ich wollte ihn so spontan besuchen. Sie lebten in Freilassing, so gerade über die Grenze bei Salzburg. Und ich lebte schon in Holland, aber ich war in der Gegend und ich dachte, ich schaue mal spontan bei den beiden vorbei und schaue, wie es ihnen geht. Und ich stehe vor ihrer Tür und es wird nicht aufgemacht und es kommt eine Nachbarin und ich sage, ja, wissen Sie nicht, der Herr Pfeiffer, der ist ins Krankenhaus gebracht worden, der hat sehr schwere Herzbeschwerden, es geht ihm überhaupt nicht gut. Da bin ich natürlich direkt weitergefahren zum Krankenhaus. Und ich kam an und er war sehr schwer krank und er lag in einem Bett am Gang. Ich dachte, was ist hier los? Wieso hat er kein Zimmer? Seine Frau war da, ich habe sie begrüßt, ich habe gefragt, was ist hier los? Und seine Frau sagte mir, ja, weißt du, es gibt noch Zimmer, aber wir haben nicht die richtige Versicherung für diese Zimmer. Und so hat Noldi die Nacht hier am Gang verbracht, während er so schwer krank war. Ich bin manchmal nicht so heilig. Ich habe mich furchtbar aufgeregt. Ich habe gedacht, sowas gibt es nicht, das ist ein Mann Gottes. Und er soll doch nicht hier am Gang liegen. So was Demütigendes, außerdem ist er so schwer krank, dass er wird nicht mehr lange leben, das gibt's doch nicht und ich bin zur Verwaltung. Und ich habe doch gesagt, was ich hier entdeckt habe, das kann ich nicht akzeptieren. Und ich akzeptiere das oft nicht. Und der Mann muss unbedingt direkt in ein Einbettzimmer gebracht werden. Die dachten, wer ist denn das eigentlich? Aber ich habe sehr mit Autorität gesprochen. Und ich habe gesagt, und wenn das viel Geld kostet, ich zahle alles. Hatte keine Ahnung, was das kosten würde. Und die haben gesagt, ja, gnädige Frau, jawohl, gnädig, natürlich, gnädige Frau, machen wir uns so. Und ich gehe zurück zum Gang, wo Noldi liegt, und ich setze mich ganz vorsichtig auf seine Bettkante, was man nie bei Patienten tun darf, gell, aber trotzdem, er war ja mein Freund. Und er sagt, Noah, ist das nicht herrlich? Ich sage, was denn? Sagt er, dass Gott mir hier am Bett ein Bett am Gang gegeben hat. Was? Sag ich, was? Wie meinst du das? Er sagt, ja, ich war mein ganzes Leben lang Evangelist. Und ich war mein ganzes Leben lang unterwegs und habe Menschen besucht und war in den Bergdörfern, da haben wir Kinderevangelisation gemacht. Ich war immer unterwegs und jetzt in der letzten Zeit kann ich nichts mehr machen. Und was macht Gott? Er gibt mir einen Ehrenplatz im Gang in einem Krankenhaus, wo Tag und Nacht Menschen vorbeikommen und sagen, ja, was machen Sie denn hier? Und er sagt, Sie sind in der Nacht bei mir gewesen und die, die bei Freunden oder Geliebten gewacht haben, haben bei mir gesessen, haben geweint und ich habe sie trösten können. Er hat gesagt, die Menschen, die mich gefragt haben, was machen Sie denn hier? Dann habe ich ihnen gesagt, naja, ich bin unterwegs, ich gehe zur Ewigkeit. Bin unterwegs zum Himmel. Ich habe mich so geschämt. Es war ein Mann Gottes, der auch alle seine Umstände als von Gott geschenkt gesehen hat und darin Möglichkeiten gesehen hat, um für seinen Herrn da zu sein. Und er ist am nächsten Tag gestorben. Übrigens in einem Einbettzimmer. Aber das war nötig. Seine Frau war sehr dankbar, dass er ein Zimmer bekommen hatte für die letzten Stunden, wo sie nicht gestört wurden von allen Menschen. Er konnte dann auch nichts mehr. Aber es ist keine fantastische Geschichte. Ein Mann Gottes, der auch mit Vertrauen sagen kann, bin unterwegs, ich gehe zum Himmel. Mose erlebt später auch so etwas. Wir schließen ab. Denn wenn Mose hört, das kommt morgen dran, dass Gott ihm sagt, du wirst sterben, nicht morgen, Dienstag. Wenn Gott Dienstag Mose sagt, du wirst sterben, dann kann Mose das annehmen. Und dann wundert mich das so, dass Mose nicht sagt, ja und wie denn, werde ich krank? Werde ich überfahren von einem Lastauto oder so? Tut's weh? Er hat keine Fragen, er hat ein riesiges Vertrauen. Es ist einfach gut so, weil er ein Freund von Gott geworden ist. Und dazu hat der Sinai wesentlich beigetragen, diese 40 Tage zweimal. Das erste Mal noch beglückt, das zweite Mal mit neuen unbeschriebenen Tafeln, frustriert, vielleicht dem Aufgeben nahe. Aber diese Zeiten mit Gott. Und jetzt sagt uns Jesus in Matthäus 6,6, wenn ihr mit mir reden wollt, wenn ihr das lernen wollt, mit mir zu wandeln, dann suche ein Kämmerlein in deinem Haus. Und geh in dieses Kämmerlein, mach die Tür zu. Das ist so etwa, wie geh in diese Höhle und ich mach meine Hand davor wie eine Tür. Und ich werde dort im Verborgenen mit dir reden, Matthäus 6,6. Das Zimmer, das Kämmerlein, geh in dein Kämmerlein, was da erwähnt wird, auf Griechisch ist das das Vorratszimmer des Hauses. Ich finde das ein tolles Beispiel. Ich habe einen Keller, vielleicht haben Sie auch einen Keller, vielleicht haben Sie ein Vorratszimmer. Das ist vielleicht ein bisschen kindisch, aber ich bin so gerne in meinem Keller. Und es gibt da so viel zu sehen, Marmeladen, die ich gekocht habe und Säfte und Mehl und Rosinen und Flaschen mit Glühwein und Wein und Reis. Und ja, nicht zu erklären, was es da alles ist. Ich bin gerne da und ich schaue mal so ein bisschen. Ich brauche nicht immer was, ich gehe einfach. Und ich denke, Gott hat deswegen dieses Wort verwendet, weil er das weiß, wie wir sind. Und er hat gesagt, geh in den Vorratszimmer, geh in das Vorratszimmerlein und schau dir mal an, was es dort gibt bei mir. Ein Sack voller Gnade, ein paar Dosen mit Trost, eine Kiste mit Vergebung, ein paar Säcke noch mit Kraft und bleibe dort, mach die Tür zu. Das Problem mit mir und meinem Kämmerlein ist, dass ich da oft vorbeisause und ich gebe da was ab. Ein Zettel, das brauche ich und das brauche ich und das brauche ich. Willst du das hochbringen? Dann hole ich das dann ab, wenn ich Zeit habe. Und Mose wurde gesagt, steig auf den Berg und bleibe dort. Und Gott sagt, komm mal zu mir, geh in dein Kämmerlein, suche die Stille, wo das halt ist. Und ich will dort im Verborgenen mit dir reden. Und wir sagen so oft, ich habe nichts gehört. Nee, ich war auch nicht richtig da. Ich war voll beschäftigt mit anderen Dingen. Und vielleicht haben Sie keinen Keller, kein stilles Kämmerlein. Da ist die Geschichte von einer Frau vor Jahrhunderten, die hatte 16 Kinder und eine Wohnung mit einem Wohnzimmer. Und die konnte wirklich keinen Ort finden, wo sie alleine sein konnte. Und sie hatte die Gewohnheit, ob es jetzt ihre Schürze war oder ein Leintuch. Da gibt es zwei Versionen von dieser Geschichte. Aber diese Mutter von 16 Kindern, die ist dann mitten im Zimmer, hat sie sich hingesetzt und hat ihre Schürze oder eben ein Leintuch über sich gezogen. Und die Kinder wussten alle, Mama ist bei Gott. Aber die Kinder wussten auch, und Mama hört auch alles. Aber Mama hat es geschafft, abzuschalten, mitten im allen Getue und mit Gott zu reden, weil ihr das wichtig war. Sie hat kein Kämmerlein, aber es war ihr so wichtig, da hat ihre Schürze gedient als Tür. Und das war die Mutter von den Wesley-Brüdern, die zwei Brüder, die so wichtig waren in der Erweckungsbewegung in Wales. Eine betende Mutter, eine betende Frau. Vielleicht gibt es Frauen unter uns, die sagen, ich würde so gern was für Gott tun, aber ich schaffe das nicht mehr. Oder ich beten können wir alle. Beten können wir alle. Aber es ist gefährlich, habe ich gesagt, gell? Schlägt eine Brücke zwischen Interesse und Engagement. Kann sein, dass sie dann doch was tun. Aber lassen Sie uns das lernen, stille zu sein. Und Gott zu suchen, nicht weil wir etwas von ihm brauchen, sondern weil wir bei ihm sein wollen. Und darf es dann auch so sein, dass wir leuchten. In Philipper 2, 15 nennt uns Paulus Himmelslichter. Darum heißt mein Buch auch Lichter in der Nacht. Es ist Nacht hier in dieser Welt. Und wir sind dazu berufen, um Lichter zu sein. Und das werden wir nur in der Gemeinschaft mit Jesus, der einen neuen Bund geschlossen hat, der den Vorhang durchgegangen ist, zerrissen hat, damit wir frei ein- und ausgehen können. Das ist unser Vorrecht. Und wir benutzen dieses Vorrecht oft nicht. Gut, ich möchte abschließen und wenn Sie nicht wissen, was Sie heute Abend noch machen könnten und so gerne noch was machen würden, dann lesen Sie Psalm 90. Psalm 90 ist ein Psalm von Mose, es ist wohl der älteste Psalm in der Bibel, weil er von Mose geschrieben wurde. Dann lesen Sie vor dem Schlafengehen noch Psalm 90 und dann danken Sie Gott für Mose Worte. Wir beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir sind erstaunt, wir sind überwältigt, wenn wir die zwei Extremen eigentlich sehen, der furchtbare Gott, der zarte Gott, die Entfernung, die Nähe. Und wir sind so dankbar, Herr Jesus, dass du für uns die Nähe bewirkt hast, dass wir frei ein- und ausgehen dürfen und zum Thron der Gnade durchmarschieren dürfen, um unsere Anliegen vor Gott zu bringen. Aber Herr, wenn wir darüber nachdenken, dass Mose 40 Tage und Nächte bei dir oben war und noch einmal, dann müssen wir dir sagen, wir kennen das nicht so richtig. Wir können das auch nicht. Wir wollen das aber lernen, um bei dir zu sein. Nicht nur für dich da zu sein, sondern bei dir zu sein. Und wir beten, Herr, schenke uns das, dass wir das lernen und üben, dass das in uns wird, dass du uns immer wichtiger wirst und dass wir es auch lernen, dich zu hören, dich zu verstehen, so wie Mose es tat. Schenk uns einen Berg, wo wir uns zurückziehen dürfen oder ein Kämmerlein. Und wir wollen dir so danken, Herr, dass wir dein Volk sind, dein Eigentum, dass du Großes mit uns vorhast, dass du, Jesus, für uns, für eine jede von uns gestorben bist und auferstanden. Und wir bitten dich, schenke uns eine gute Nacht und segne uns, Herr, nicht nur für uns, sondern so, dass wir auch anderen zum Segen sein können. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.